Wir leben in Schubladen. Es gibt mittlerweile so unglaublich viele Kinder mit medizinischen Diagnosen. Oft dienen die Diagnosen schlicht dazu, uns eine vermeintliche Erklärung für abweichendes Verhalten zu bieten. Daraus wollen wir dann ein entsprechendes Hilfsangebot entwickeln. Okay, sehr okay sogar. Die gute Absicht dahinter ist schließlich zu helfen. Aber ginge das nicht vielleicht auch ohne ein festgeschriebenes Defizit? Diese elementare Frage hat sich zumindest als therapeutische Kernaufgabe für uns aufgedrängt. Aufklärung, Verständnis, Unterstützung zu bieten, ohne vorher das Selbstwertgefühl weiter anzukratzen durch einen Stempel. Den Stempel bringt die Diagnose mit sich. Er brandmarkt Betroffene, weil scheinbar etwas grundsätzlich defekt ist. Du funktionierst nicht richtig. Du funktionierst zumindest nicht normal. Du weichst ab von der Norm. Aber wir helfen dir, so gut es eben mit deinem Defizit geht. Vielleicht ist es sogar möglich, so normal wie möglich zu sein. Normal zu leben. Das ist nicht in Ordnung. Es ist für uns nicht in Ordnung. Da stimmt etwas nicht. Das hat sich für uns immer weniger gut angefühlt. Und entsprechend in der Folge auch nicht für die Familien. Für Jugendliche war und ist die Akzeptanz einer Diagnose noch herausfordernder, da sie aufgrund ihrer Entwicklung bereits in einer metamorphischen Krise stecken und somit über kein gefestigtes Ego verfügen. Also, wozu dienen dann Diagnosen wirklich? Wir Menschen versuchen, alles in abgrenzenden Kategorien zu sortieren. Dies dient uns zur Orientierung. Das gibt Sicherheit und vereinfacht das Leben. Im Geschäft wird nach Warengruppen sortiert. Lebensmittel, Non-Food. Frische Lebensmittel, haltbare Lebensmittel. Elektronik, Spielwaren, Kleidung. Kinder, Damen, Herren. Oberbekleidung, Wäsche, Accessoires, Schuhe. Fahrzeuge werden nach Art, LKW, PKW, Zweirad, Wasserfahrzeug, Flugobjekte, Gewichtsklasse, Verbrauchsart und vielen weiteren Details eingestuft. Lebewesen werden nach Gattung kategorisiert, im Zoo zum Beispiel auch nach Lebensraum oder Kontinent. Pflanzen werden ebenfalls beschrieben nach Sorten und Bedürfnissen, Zimmerpflanze oder für den Garten oder beides, sonnig, Halbschatten, Schatten. Welche Bodenzusammensetzung ist wichtig? Sicher lassen sich noch unzählige Kategorien finden, die alles strukturieren und somit vereinfachen sollen. All dies dient in der Kommunikation einer schnellen Verknüpfung. Womit habe ich es zu tun? Was muss ich mir vorstellen, wenn jemand von einem Auto spricht? Direkt habe ich ein Bild im Kopf und schließe viele Faktoren aus. Flügel sind an einem Auto nicht zu finden und auch auf dem Wasser fährt es nicht. Doch um genauer zu wissen, was mein Gegenüber meint, gibt es weitere Spezifikationen. Kleinwagen, SUV, Diesel- oder Elektrofahrzeug, Farbe, Motorisierung und so weiter. Je unpräziser die Begrifflichkeit, desto größer das Spektrum an Möglichkeiten, wie oder was etwas ist. Es geht weiter. Was ist mit den Ausnahmen? Es hat immer wieder auch Ingenieure gegeben, die Autos entwickelt haben, die auch über Wasser gefahren sind. Was machen wir dann? Ist es jetzt kein Auto mehr? Ist es ein Schiff? Nein, auch nicht. Schiffe können sich schließlich nicht an Land fortbewegen. Hier bedarf es dann genauerer Erklärungen oder neuer Begrifflichkeiten. Wie ist das bei uns Menschen? Wir sind alle Lebewesen. Es gibt Männer und Frauen. Das ist ja einfach. Oder? Schon hier bedurfte es erst in jüngerer Vergangenheit neuer Begrifflichkeiten. Eine neue Kategorisierung wurde notwendig: männlich, weiblich, divers. Jetzt wird es schon schwieriger. Was stelle ich mir da jetzt vor? Wie sieht derjenige aus, der sich als divers beschreibt? Wie verhalte ich mich ihm oder doch ihr oder wer oder wem gegenüber? Da geraten wir ins Schleudern. Wir müssen also nachfragen, in direkte Kommunikation treten, um Klarheit zu erlangen. Oder wir machen uns ohne Rückversicherung ein eigenes Bild. Die Einflugschneise für Abgrenzung oder gar Ausgrenzung bis hin zur Diskriminierung. Wonach alle streben, ist eine Erklärung und genaue Definition. Gerne verknüpft mit direkten Verhaltensregeln, um Orientierung und Sicherheit zu erhalten. Aber ist dies so leicht? Sind alle Menschen, die sich als divers beschreiben, gleich? Dies ist keine wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema. Es dient jedoch der beispielhaften Veranschaulichung. Neben der Kategorisierung des Geschlechts ziehen wir Menschen noch weitere Orientierungspunkte hinzu. Sexuelle Ausrichtung, Herkunft und Hautfarbe, religiöse Ausrichtung, soziale Stellung, Alter, Größe, Gewicht, Vorlieben, Schwächen, Besonderheiten und so weiter und so weiter. Wir laden hier zu einem kurzen Gedankenspiel ein. Es soll der Veranschaulichung dienen. Versuchen wir es mal einfach. Nehmen wir Mann und Frau. Nutzen wir diese beiden Begrifflichkeiten und ein paar ganz stereotyp zugeschriebene Merkmale. Ein Mann ist ein Mann, wenn er mindestens 1,70 Meter groß ist, eine Kurzhaarfrisur hat, Frauen begehrenswert findet, Fußball liebt, gerne grillt und Bier trinkt, handwerkliches Geschick hat oder mathematisch begabt ist, sich auch ab und an mal gerne prügelt, keine Haushaltstätigkeiten übernimmt, gerne auf die Jagd geht und nur im Notfall einkaufen geht, eine Konversation nur äußerst ungern führt bzw. einsilbig ist, es sei denn, es geht um seinen Beruf, sein Hobby, seine Leidenschaft. Eine Frau ist eine Frau, wenn sie höchstens 1,85 Meter ist, nicht mehr als 80 Kilogramm wiegt, lange Haare hat, Fußball blöd findet, Schuhe und Shopping liebt, den Haushalt führt, gerne Kinder bekommen möchte, den Beruf höchstens an zweiter Stelle aufführt, ständig ausschweifende Gespräche über Gott und die Welt führt. Diese Listen ließen sich beliebig weiterführen, beziehungsweise je nachdem, wer die Liste führt, würden sich Veränderungen ergeben. Fakt ist, wir alle haben Stereotype im Kopf, derer wir uns bedienen, um unser Leben zu vereinfachen. Was machen wir aber mit Abweichungen? Egal wie tolerant wir sind, es gibt immer eine Abweichung von dem eigenen Bild, mit der wir vielleicht nicht gerechnet haben. Interessant wird es, wenn wir betrachten, wie wir damit umgehen. Ist eine Frau nicht mehr eine Frau, wenn sie Fußball liebt? Ist ein Mann per Definition kein Mann, wenn er 1,69 Meter groß ist? Oder wenn er gerne shoppt? Wenn wir von einem Menschen sprechen, ohne zu verraten, ob es ein Mann oder eine Frau ist, benutzt unser Gegenüber seine innerlichen Zuschreibungen. Zum Beispiel: Ich kenne eine Person. Diese Person ist 1,80 Meter, hat kurze Haare, eine sportliche Figur und lebt in Beziehung mit einer Frau. Die Person arbeitet in einem Fitnessstudio, fährt gerne Motorrad, hat einen Schuhtick und trinkt gerne alkoholfreies Weizenbier. Ist diese Person ein Mann oder eine Frau? Vermutlich ist jetzt eine Idee im Kopf entstanden. Braucht es noch weitere Informationen? Mit dieser Beschreibung ist beides möglich. Es gibt kein Element, welches ein Geschlecht ausschließt. Bewusst wurden eindeutige körperliche Merkmale ausgelassen. So einfach ist es also nicht, Menschen und ihre Persönlichkeitsmerkmale nur zu betrachten und eine trennscharfe Zuschreibung zu ermöglichen. Darum soll es in diesem Buch gehen. Herauszufinden, wer ich bin oder die anderen. Das alles, ohne dass dies eindeutig an körperlichen Merkmalen auszumachen wäre. Wie ticke ich oder mein Gegenüber? Was mache ich, wenn ich eine Idee dazu entwickelt habe und dann eine völlig andere Reaktion erfolgt, als ich sie nach meinem inneren Bild erwartet habe? Bis hin zu Genforschung wird alles sortiert. Mit der Idee, dem Wunsch, durch genaueste Betrachtung schnell Dinge erklären und aufklären zu können und dem medizinischen Aspekt, helfen und heilen zu können. Deutlich wurde mit all unserer heutigen Wissenschaft Folgendes: Jeder Mensch ist ein Individuum und einzigartig. Nicht mal eineiige Zwillinge sind identisch, trotz gleicher DNS. Was passiert also nach unserer Kategorisierung mit der Individualität? Was geschieht mit der Unterschiedlichkeit bzw. mit Abweichungen? Hier soll die Schwierigkeit der medizinischen Diagnostik im Bereich der im ICD-11 beschriebenen psychischen Auffälligkeiten und Störungen beleuchtet werden. Nicht unter dem Gesichtspunkt, wer Recht und wer Unrecht hat. Bedeutender ist für uns die Betrachtung unter dem Aspekt, was es mit Menschen macht, eine Diagnose zu erhalten. Eine Diagnose ist quasi eine Zuschreibung, die festhält, wer wir sein sollen. Mit im Grunde ausschließlichem Augenmerk auf unsere Schwächen, also unser Unvermögen, etwas zu können. Das Spotlight liegt darauf, abweichend zu sein. Wieso sind wir gestört, behindert, krank, nicht normal? In unserer Tätigkeit der aufsuchenden systemischen Familientherapie haben wir nahezu in jeder Familie Menschen mit Diagnosen erlebt, die ihre Besonderheiten beschrieben haben. Diese Symptome reichten von sich nicht konzentrieren können über unsoziales Verhalten bis hin zu Suizidalität. Gab es noch keine Diagnose, so war oftmals der Wunsch danach groß, weil die Menschen erleichtert sein wollten. Die Erleichterung zu wissen, worum es sich handelt. So könnte man eine Veränderung und/oder eine Besserung herbeiführen. Gleichzeitig war die Angst vor einer festgeschriebenen Diagnose ebenfalls enorm. Was bedeutet dies für mein Kind, für meine Familie? Was ist mit unserer Zukunft? Wenn wir zur Unterstützung von Familien vom Jugendamt eingesetzt werden, stecken diese meist in tiefen Krisen. Die Lebenssituation hat sich derart verschärft, dass eine Unterstützung von außen unabdingbar scheint. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um massive innerfamiliäre Konflikte. Es kann aber auch das Verhalten eines Kindes im Kindergarten oder der Schule extrem problembehaftet sein. Es werden möglicherweise Entwicklungsdefizite erkannt oder zumindest vermutet. Kinder wirken emotional instabil. Kinder fallen durch mangelnde Impulskontrolle oder stetige Regelbrüche auf. Die innerfamiliäre Situation und die außerfamiliäre Situation bedingen oder beeinflussen sich stark. All das kann zu einer Krise führen, in welcher das Jugendamt der Familie Hilfsangebote zur Verfügung stellt. Der elementare Wunsch von Familien ist, unabhängig der inhaltlichen Themen und Schwierigkeiten wie auch der Intensität und Dauer der Krise, wir wollen uns als Familie gut verstehen und miteinander leben. Wir wollen, dass es allen gut geht. Dieser Wunsch steht bei Eltern und Kindern gleichermaßen an erster Stelle. Selbst bei Familien, deren Krisen mitunter bis zu der Frage führten, ob sie noch zusammenleben können oder ob Kinder in eine stationäre Wohnform, Pflegefamilie, Wohngruppe wechseln sollen. Obwohl einige Familien in solchen Situationen diese bedeutungsschwere Lösungsstrategie fordern, ist es unserer Überzeugung nach nicht der eigentliche, nicht der ursprüngliche Wunsch. Es wird zunächst geschaut, wie es zur scheinbar ausweglosen familiären Situation kommen konnte. Oft hat die Familie in den vergangenen Monaten und Jahren schon diverse Hilfsmaßnahmen in Anspruch genommen. Manche wurden als hilfreich und bereichernd empfunden, viele jedoch als nur bedingt tauglich oder gar unnütz. Es ist davon auszugehen, dass all diese Hilfsangebote angetreten sind mit der Absicht, der Familie zu helfen, und Fachleute gezielt ihr Wissen nutzten, um bestmöglich zu unterstützen und zu helfen. Von unseren Familien hörten wir oft, dass sie in der Vergangenheit zwar grundsätzliches Verständnis für ihre Lage bekommen hätten, aber nie wirklich verstanden wurden. Es lässt sich aus unserer Erfahrung berichten, dass viele Eltern sich als gescheitert erleben, da das Familienleben im Argen ist. Die Kinder zeigen fortlaufend auffälliges Verhalten. Wer sollte dafür verantwortlich sein, wenn nicht die Eltern selbst? Häufig stehen vor allem die Mütter vor dieser katastrophalen Einschätzung. Sind sie es doch schließlich, die weiterhin meist die zeitlich größte Erziehungsleistung erbringen. Dieses Erklärungsmuster wird durch gescheiterte Hilfsangebote sogar noch untermauert. Frei nach dem Motto, dass sich selbst die Profis die Zähne ausgebissen haben, weil die Eltern die Ratschläge nicht oder nicht gut genug umgesetzt haben. Dann ist doch alles klar, nicht wahr? Eltern müssen nur ihre Erziehungsverhalten verändern, dann klappt es auch mit den Kindern. Beweisführung beendet. Für Familien aus unseren Arbeitsprozessen treffen diese Zuschreibungen bis auf wenige Ausnahmen jedoch nicht zu. Sicherlich hat das konkrete Verhalten des Einzelnen, egal ob Kind oder Eltern, Auswirkungen auf den Rest der Familie und die weitere Entwicklung. Aber die Menschen sind mit guten Absichten und adäquaten Erziehungsmethoden angetreten. Jedoch nicht selten mit inneren Bildern, Vorstellungen, Kategorisierungen, die nicht passend für das Gegenüber sind. Hier noch einmal ein Gedankenspiel, welches im letzten Jahrhundert sicher nicht ungewöhnlich war. Eine Familie hat einen Sohn und klassischerweise bekommt er Autos und einen Fußball zum Spielen. Aber bei jeder Gelegenheit spielt er mit den Puppen der Schwester. Außerdem malt oder bastelt er gerne. Das muss kein Problem sein. Sagen wir aber, dass die Eltern sich einig sind, dass ein Junge, der mit Puppen spielt, im Erwachsenenleben scheitern wird. Nun werden sie beide alles daran setzen, dass er nicht mehr mit Puppen spielt. Wenn er jedes Mal bitterlich weint und vielleicht sogar sagt, so mache ihm das Leben keinen Spaß mehr, könnte es sein, dass die Eltern ihn manchmal damit spielen lassen, aber weiterhin nach Hilfe suchen. Schließlich stimmt da ja mit ihm was nicht. Er soll das lassen. Die Eltern sind wahrscheinlich dennoch im Zwiespalt. Was tut meinem Kind wirklich gut und was schadet ihm? Vermutlich wird es auch unterschiedliche Haltungen bei Vater und Mutter geben. Und die Außenwelt, Verwandte, Nachbarn, Freunde, Kindergarten, Schule, externe Helfer, hat ebenso eigene Vorstellungen und eine Menge Ratschläge. Was aber, wenn es nicht um ein harmloses Spiel mit Puppen geht? Was, wenn es sich um die neuzeitlichen Phänomene dreht wie Wutanfälle, Aggressionen, Verweigerungshaltung, Rückzug, Depressionen? Dann sind die Herleitungen und Ratschläge schon von anderer Art. Es werden Ärzte und Experten aufgesucht. Es schleichen sich die ersten Schuldzuweisungen ein. Schlussendlich läuft es immer und immer wieder auf das gleiche Ergebnis hinaus. Das Kind zeigt unangemessenes und damit inakzeptables Verhalten. Es ist behandlungs- bzw. therapiebedürftig. Oder die Eltern sind reparaturbedürftig und bedürfen der Korrektur. Vielleicht auch gleich beide, Eltern und Kinder. Das positive Lebensgefühl ist vollkommen verschüttet. Wie sollte es auch anders sein? Selbst wenn es biografische Lebensumstände sind, die als Herleitung für auffälliges Verhalten gelten, sind diese entweder unveränderbar, zum Beispiel der Tod eines lieben Menschen oder Haustieres, oder die Wut und negativen Gefühle werden verstärkt, zum Beispiel bei einer Trennung der Eltern. Mitten in diese Gemengelage kommen wir nun im begonnenen Hilfeprozess nach kurzer Zeit mit unserer Einschätzung, die Kinder sind okay. Die Eltern sind okay. Damit verwirren wir die Familien. Ungläubig schauende Gesichter allerorts. Aber trotzdem scheint es gut zu tun. Wir ermuntern die Familien, ihre inneren Bilder zu überprüfen und sich zu erlauben, darüber nachzudenken, was sie tun würden, wie sie mit ihren Kindern umgehen würden, gäbe es keine eindeutigen Zuschreibungen aus dem gesellschaftlichen Repertoire. Was sagt ihre Intuition? Das Bauchgefühl. Was, wenn es so ein normal und so ein abweichend gar nicht gibt? Was beobachten Sie bei den Kindern? Was tut ihnen gut und was nicht? Welcher Rahmen ist ein passender, welcher unpassend? Ganz individuell auf den Einzelnen und die Familie bezogen. Auch wir haben immer wieder überprüft, ob es sich lohnt, die Familie zu einer Diagnostik zu schicken. dies jedoch nicht mit dem Hintergrund, eindeutige Zuschreibungen zu finden, sondern um passende Rahmenbedingungen für ein Kind zu entwickeln, welche es sonst nicht bekommen hätte. Und um ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Dies ist aus unserer Erfahrung der elementare und wichtigste Schritt. Die Familie sollte in die Lage versetzt werden, ein tieferes Verständnis füreinander zu entwickeln. Mit ein wenig externer Unterstützung ist die Familie dann meist in der Lage, selbstständig eigene Lösungsstrategien für die eigene Familie zu entwickeln.